Du hast endlich eine Richtung, ein Ziel und einen Plan. Du bist unterwegs, motiviert und kannst andere begeistern, mitzugehen. Und dann kommen Widerstände. Plötzlich ist der Weg nicht mehr so klar. Wie können wir das Ziel im Auge behalten, auch wenn wir den Weg nicht mehr klar sehen? Lernen wir von Nehemia.
Danke vielmals, Vreni. Auch im Stefan nochmal vom Kids-Treff. Mega, mega cool. Ja, wir feiern Ernte eidgenössisch, Ernte, Dank und Bußtag. Und in der Predigtserie vom Nehemia sind wir eben beim Thema Siegreich bleiben. Ich habe für mich so ein bisschen im Vorfeld gedacht, da kann man sehr, sehr, sehr gut auf den Erntedank anwenden. Wie können wir eigentlich leben, dass wir dankbar bleiben? Weil ich glaube, in so einem Moment, wenn man sich bewusst wird, was man eigentlich alles hat, was man alles geschenkt bekommt, ich glaube, es ist nicht nur für die Bauern eine Möglichkeit, zum Danken sein für die Ernte. Wir alle ernten Sachen. Und wie kann man in dem Sinne bleiben, dass man dankbar ist, dass man aus dem Sinne dann auch weiterlebt und nicht einfach einmal im Jahr, im September, dann das speziell feiert und aufploppt. Und im Volk Israel zur Zeit von Nehemia ist eigentlich genau das gleiche Thema gewesen. Wie kann man in dem Sinne bleiben, wo man erreicht hat? Und das ist für mich schon auch immer wieder so bewundernswert, wenn ich jetzt bei Sportlern oder bei gewissen Leuten, wo ich den Eindruck habe, die sind in dem Sinne geblieben. Die sind wie immer weitergegangen. Für mich ist zum Beispiel der Schwimmer, wie hat er gesagt, der Michael, genau wie ich, Michael Phelp, der ist der beste Schwimmer geblieben. Der hat 23 Olympiagold gefeiert, 8 bloß in einem Jahr, aber dem ist immer weitergegangen. Und so könnte man weiterfahren, auch mit all den Sportlern, Pele, wo einfach der Beste geblieben ist bis zum Schluss, der Michael Jordan und so weiter. Aber auch geistliche Persönlichkeiten, finde ich, wie Mutter Teresa. Auch der Mahatma Gandhi, der einfach dran geblieben ist, bei allen Widerständen gewaltfrei zu bleiben. Und ich liebe es einfach. Ich liebe das auch, so Geschichten. Und in dem Sinne bin ich jetzt einer von denen, vielleicht ist auch da meine Generation, die einfach liebt, wenn zum Beispiel auch Filme Happy Ends haben. Ich weiß nicht, wer hat das auch gern, wenn Filme Happy Ends haben? Sorry. Ah, doch, die meisten. Dann kann ich aller Klassheit von dem reden. Es gibt ja, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, es gibt ja einen saudofen Film, den ich als Teenager geschaut habe, vom Winde verweht. Wer kennt den noch, so ein bisschen? So ein blöder Film. Ich bin nicht mehr sicher, aber fast 3 Stunden lang so. Und 3 Stunden lang wirbt der Mann um die Frau. 3 Stunden lang. Also im Film ist es mega lang. Also das ganze Leben lang, oder so. Und am Schluss, wo sie dann endlich mal sagt, ja, mal eigentlich, warum nicht? Weil er nicht mehr. Und dann ist der Film fertig, oder? Und dann gibt es noch die anderen Filme, wo ich mir auch denke, da ist jetzt der Schlau, da nicht zum Beispiel, wie hat es geheißen, Strolch, da, wie hat es, Susi und Strolch. Da, wo ich Kind war, ist das ein bisschen, oder? Und dann, oder auch beim Bambi und überall, oder? Da gibt es einen Film, oder? Und man muss immer warten, gibt ja ein grosses Problem und dann am Schluss kommt es ja dann gut. Und dann machen sie einen zweiten Film. Susi und Strolch. Und dann muss man wieder das Gleiche durchmachen. Es gibt ein grosses Problem und meistens ist es so, dass Kind, und das trifft eben das Thema vom Nehemia auch, die Folgegeneration macht einfach wieder den gleichen Scheiß auf eine andere Art wie die Eltern, oder? Und man muss wieder 1,5 Stunden lang warten, bis sie es endlich erkennen und bis endlich so. Und ich weiß gar nicht, ob es eine dritte Folge gibt von Susi und Strolch und so, aber ich würde jetzt gar nicht mehr gerne schauen, weil Denker machen wahrscheinlich wieder das Zeug, wo Großeltern und so weiter. Ich liebe das Happy End und darum finde ich es einfach auch cool, wenn man vielleicht auch nur einen Schluss für Gumpen, aber dann ist es nicht mehr so gleich und so weiter. Auf jeden Fall, bei Nehemia ist es eigentlich ähnlich gelaufen. Und gerade in der Nehemia-Geschichte doppelt finde ich einfach tragisch, weil sie so auf nahem Raum ist. Ich meine, er hat siegreich gelebt, er hat die Mauer aufgebaut gegen alle Widerstände. Wenn man die, das Leben von Nehemia anschaut, ist eigentlich wahnsinnig, oder? Er gehört von dieser Mauer, er ist bei einem König, wo man eigentlich keine Chance hat, er kommt nicht nur Ferien über, 12 Jahre lang, sondern er kommt noch Geld über dafür und. Und er baut die Mauer auf, er hat einen Haufen Finden. In 52 Tagen macht er das unmögliche Ding möglich mit dem Volk Israel, übrigens auch, dass das Volk Israel überhaupt mitmacht. Und so weiter. Das sind so viele Wunder und die stehen dann dort und das Jerusalem ist geschützt. Und zwar nach so vielen Jahrhunderten ist endlich wieder der Tempel, wo die Juden Gott anbeten können, wo Gott im Mittelpunkt ist, können sie ungeschützt leben. Sie können wieder ihre Berufung leben, selber Gott erleben und in die Welt ihr. Das war eigentlich ihr Urauftrag, in die Welt die Herrlichkeit Gottes bringen. Das ist jetzt wieder möglich. Und der Höhepunkt vom Ganzen ist, und das ist mein erster Bibelvers, den ich uns will zeigen, der zweite, aber der erste, die Mauer wurde nach 52 Tagen erbauen. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut. Wie cool ist denn das? Und was noch cooler ist, denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hätte. Yes! Wie lässig wäre das, wenn bei uns im Neubau sichtbar wird? Das Fußball sieht nicht bloß, was ist das für eine Kirche? Haben mich schon viele Leute angehauen. Was sind die genau? So. Sondern wenn die spät irgendwann die Erkenntnis kommt, Gott hat ihnen geholfen. Das ist ein Wunder. Das ist das Coolste. Nächster Höhepunkt, am ersten Tag des 7. Monats, und das ist dann für mich dann auch wirklich der Höhepunkt, und das wünsche ich mir für uns auch von ganzem Herzen. Als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz, das sind die 5 Bücher Mose gewesen, zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Und was dort dann nachher passiert ist, ist einfach wahnsinnig gewesen. Dort steht nachher dann, und sie haben das Wort Gottes gehört den ganzen Tag lang, und sie haben angefangen zu prägen, weil Gottes Wort sie dermassen tief getroffen hat. Und weil sie gemerkt haben, wir haben über Jahrhunderte nicht gecheckt, was Gott eigentlich mit uns vorhat, wer wir eigentlich sind und so weiter. Sie haben so prägt, dass alle Priester und Esra und Nehemia müssen sagen, immer im Prägen. Es ist jetzt ein Tag von der Freude. Ihr seid tief berührt, sage ich jetzt mit meinen Worten, das ist mega cool. Aber eigentlich, Gott ist unsere Freude. Mega cool. Das ist der Höhepunkt. Der Nehemia war nachher noch 12 Jahre lang Statthalter von dem mega schönen Werk und ich stelle mir das hammer cool vor. Ich stelle mir es mega lässig vor, den nächsten Jahr Pastor zu sein, ohne zu bauen. Es ist auch jetzt schon spannend, aber es wird langsam sehr spannend. Auf den Schluss sein. Ich auf jeden Fall. Nach 12 Jahren reist er dann wieder zurück zum König und ist dort der Mundschenk. Und wir vermuten, so 1-2 Jahre später, man weiß es nicht genau, statt einfach nach einiger Zeit, hat er von Israel gehört. Und das ist die nächste Bibelstelle dann im Kapitel 13. Was hat er gehört? Kaum war ich dort, also in Babylon angekommen, erfuhr ich von dem Missstand, dass Eliashib, seinem Verwandten Tobia, und der Tobia war ein Erzfing vom Murbau, eine Kammer im Vorhof des Tempels überlassen hat. Also mitten im Tempel hätte der ärgste Israel-Find dürfen eine Wohnung haben. Im Tempel, wo ja niemals das Volk Israel hätte dürfen wohnen, oder? Vers 10, ich erfuhr auch, dass die Leviten und Sänger ihren Dienst im Tempel nicht mehr ausübten, sondern auf ihren Feldern arbeiteten, weil sie die Abgaben nicht bekamen, auf die sie Anspruch hatten. 10, der hat mega gefehlt, alle Unterstützung. Sogar Musiker haben wieder müssen arbeiten. Um Vers 15, zu dieser Zeit sah ich in Juda einige, die am Sabbat in der Kälte Weintrauben auspressten und dann liest man ganz viele Sachen aus, Leute sind umhergelaufen und haben einfach geschafft am Sonntag, wo eigentlich Gott gehört. Und das Letzte noch zu dieser Zeit fand ich auch heraus, dass viele jüdische Männer Frauen aus Ashdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Das heisst, das Volk Israel hat sich vermischt mit Völkern, die nicht nur nichts am Hut mit Gott haben, sondern einen ganz anderen Gott nachfolgen. Und wenn er das so gehört hat, ist er wieder auf Jerusalem gereist und hat ihnen die Leviten gelesen. An einer Stelle steht noch, und ich habe ihnen das so deutlich gesagt, er hat ihnen an den Haaren gezupft und das Kleider gezupft und gesagt, das geht doch nicht, das machen die für einen Kacke. So. Und immer, also auch als ich Theologie studiert habe, ist es in der Regel so gewesen, bei so Bibelstellen oder bei so biblischen Geschichten, ist die normale Reaktion das, wir sagen, ja, das ist normal so. So sind wir halt, wir Menschen, oder? Wir leben ja noch nicht im Himmel, darum geht es ja immer wieder hin und runter mit der nächsten Generation. Nein, nicht einmal mit der nächsten, oder? Mit uns schon, oder? So. Das ist normal. Also muss man einfach Schadensbegrenzung machen. Wir sagen, also wir geben uns einfach ein bisschen möglichst lang Mühe, irgendwann geht es ja hin und runter. So. Oder die andere Ding ist, man muss halt immer wieder einmal neu anfangen. Es tut auch gut. So, wie wenn man würde sagen, also in 2 Jahren tun wir wieder zügeln. Weil wir haben vor 2 Jahren gezügelt. Es hat uns gut getan, habe ich das Gefühl gehabt. Wir haben auch jetzt etwas Schöneres, so, wie vorher. Also, ich finde, also, ich will nichts despektierlich sagen. Wir haben es einfach gut da. Und dann im Neubau haben wir es auch gut. Und in 2 Jahren wieder zügeln, damit wir fit bleiben. So. Und wenn ich, vor allem, wenn ich eine Botschaft von Jesus lese im Neuen Testament, muss ich sagen, nein. Er ist am Kreuz gestorben, hat den Tod besiegt, hat das Böse besiegt, hat nicht nur wie Jerusalem den Tempel äußerlich gegeben, sondern hat Gottes Gegenwart in die Herzen von jedem einzelnen Gläubigen gegeben. Das heisst, aus meinem Blick, es ist der Plan Gottes, dass wir im Sieg bleiben. Dass wir in dem bleiben, was wir erreicht haben. Nein, ich glaube, das ist sogar eigentlich ein falscher Titel. Und ich habe sogar noch lange darüber nachstudiert, was für einen besseren Titel gäbe. Aber für den Start habe ich das Gefühl, das ist der bessere Titel. So, darum nehmen wir es. Aber ich glaube, der Titel wäre eigentlich der, dass Gott uns möchte, weißt du, das Gegenteil von immer wieder müssen abtauchen. Das wäre noch ein interessanter Punkt. Zum eine Stimme, wir können nicht alle hören. Felix? Jawohl, genau in die Richtung. Aufwärts gehen, alle sterben, in den Himmel kommen. Nein, das hast du nicht gemeint. Nein, aber das Ding ist, genau da trifft es. Wachsen. Ich glaube, der Gegenpol von dem, dass hinten runtergeht und wir haben irgendwann die Hoffnung, es geht wieder hoch, mit unserem persönlichen Glauben, mit unserem kirchlichen Leben. Das Gegenteil von dem ist, dass wir wachsen. Und zwar nicht bloß wachsen in der Größe. Sonst müssen wir irgendwie eine Hütte bauen, wo es ganz Vorteil, könnte man ja machen, natürlich, oder? Also irgendwie ganz, es geht nicht um das per se wachsen. Natürlich, dass mehr Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Natürlich, dass mehr Menschen Heil und Heilig dürfen erleben. Ja, in die Richtung wachsen. Aber ich glaube grundsätzlich, Gott will, dass wir in dem, was wir haben, wachsen. Und wenn wir wachsen, können wir nicht stehen bleiben oder hinter sie gehen. Nur wenn wir wachsen, können wir nicht stehen bleiben oder hinter sie gehen. Und dann kommt jetzt aber die Kunst. Und was hat jetzt denn Nehemiah machen müssen? Also wenn er gemacht hat, vielleicht ist es auch alttestamentlich, er ist am Schluss ist unter die Reihe gegangen und hat die Leute geschüttelt, hat er den Haar gezupft, hat er auch immer und hat gesagt, hey, was macht ihr für ein Seich? Bleibt doch bei dem, was ihr habt, macht es doch richtig und so. Wenn wir nicht diese Variante haben, dann haben wir nur eine Variante, nämlich die, dass wir Gott in uns hineinbehalten, nämlich durch den Glauben, den Heiligen Geist und Jesus Christus in uns hinein, auch der himmlische Vater, und dass wir dann parat sind, dass jedes Wachsen bedeutet auch immer wieder Veränderung. Darum habe ich für mich so ein bisschen den Titel geschrieben, Wachsen und stets erneuern. Wenn uns das gelingt, im persönlichen, geistlichen Leben, in unserem Zusammenleben mit Gott, wenn es das klingt als Gemeinde, dass wir nie aufgehen. Ich habe eine Koordinationssitzung gemacht für die Planung von 2025. Das heisst, welche Veranstaltungen, was will Gott, dass wir das nächste Jahr alles machen? Und bei einzelnen Leuten habe ich gemerkt, dass sie das mindestens so empfinden, und das ist auch richtig so, aber nicht jetzt das auch noch. Jetzt müssen wir zuerst einmal zügeln und dann machen wir mal Weihnachtsruhe. Und nachher machen wir mal ein Januarsfasten und ein Februarsport, Ruhe, Spörtle, was auch immer. Und ein März, Frühling kommt schon, warten. Und der April, der macht ja sowieso und so. Nein, ich glaube, es geht ja darum, dass wir da machen, was Gott will. Er hat dieses Jahr etwas vor, er hat das nächste Jahr etwas vor, er hat das übernächste Jahr etwas vor und ich will herausfinden, was. Wachsen hat immer etwas mit Erneuern. Ich habe vier Sachen, obwohl ich gemerkt habe, jetzt mit dem ganzen Programm ist es ein bisschen viel. Also ich habe nicht Mühe, wenn jemand einschläft, kein Problem. Aber ich habe noch vier Sachen dabei, wo ich das Gefühl habe, die sind essentiell, dass wir in dem innen bleiben, respektive, dass wir weitergehen. Vier Sachen, die ich finde, die können wir vom Nehemia lernen. Das erste ist, verwalt Gottes Gegenwart als das Wichtigste. Der Nehemia ist nur aus einem Grund auf Jerusalem gereist. Wenn wir jetzt in der Sonntagsschule fragen, wie es heisst, zum Mauer bauen. Und ich würde sagen, ja. Aber nicht nur wegen dem. Das war nicht sein grosses Ziel. Denn Nehemia ist nicht nur zum Mauer bauen gekommen, sondern sein grosses Ziel war, dass die Gegenwart Gottes vom Volk gelebt werden kann. Um das ist es gegangen. Den Tempel schützen, das Volk Gottes wieder zusammenbringen, die Herrlichkeit Gottes, seine Gegenwart zu behalten. Und ich will das für uns nicht nur als Gemeinde, sondern auch will das dir mitgeben, ganz persönlich. Das heisst eigentlich, dass das Allerwichtigste, was du kannst haben, jetzt im Neubau, für dich privat, im Beruf oder wo auch immer, ist es Wissen, dass du ein Träger von der Gegenwart Gottes bist und dass du, wenn du willst, aus dem heraus kannst leben. Und immer wenn wir das nicht machen, dann stehen wir irgendwann wieder vor dem, dann müssen wir sagen, oh, jetzt sind wir weit runtergefallen irgendwo, jetzt muss ich irgendwie wieder die Gegenwart suchen. Aber es ist möglich, in dem hinein zu wachsen. Und da gibt es einen spannenden Vers im Epheserbrief, der heißt: Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Mit dem ersten Satz habe ich gestartet, auch als Pastor. Und ich habe probiert, Zeit auszunutzen, wie es noch geht. Ich bin heute noch manchmal ein bisschen so. Genau. Und dann heißt es: Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Jawohl, es ist alles schwierig. Darum werden. Ist im Spass gemeint. Wir haben so viel Gutes. Erntedank. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und dann wird er noch konkreter. Sauft euch nicht voll Wein, ein bisschen ist gut, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Da ist das Geheimnis. Und ich finde es nicht schlecht, dass man das Beste auch ganz praktisch aus der Zeit rausholt. Aber wenn man nur für das lebt, dann landet man im Burnout oder im Tod. Vielleicht irgendwann auch im Liegen und Warten, bis man endlich stirbt. Das Geheimnis ist, der Gegenwart Gottes Sorge tragen heisst, lasst uns Gottes Willen suchen, lasst uns, uns vom Geist leiten und lasst uns in dem hineinbleiben und wachsen. Dazu gäbe es noch ganz viel zu sagen. Vielleicht einfach nur der Satz, die Gegenwart, Gegenwart zu angeben, die Mauern zu bauen bildlich, heisst eigentlich für mich auch, dass wir das schützen, dass nichts und niemand die meine Beziehung zu Jesus kann verhindern. Und zwar weder Sorgen, und wir werden manche Sorgen haben als Kirche, noch Ängste, wir werden sicher auch Angst haben, wir müssen auch schützen, dass wir uns nicht ablenken lassen von der Gegenwart Gottes. Wir müssen uns manchmal auch schützen, dass wir nicht religiös werden. Wie schnell gewöhnen wir uns an Abläufe und an Kirche, und das wird im Neubau auch so sein. Und ohne dass wir es merken, machen wir Sachen, weil man es so macht. Und man tut die gewissen Abläufe sind dann so, weil man es ja schon immer gemacht hat. Und spätestens eure Generation kann sagen, nein. Im Neubau machen wir das erst seit 2024 so, oder? Also lasst uns die Lebendigkeit, die Beziehung insofern schützen, dass wir uns nicht in eine Religiosität beginnt. Und uns von vier lassen. Ah, ich habe so viele Beispiele dazu. Eins muss ich noch schnell bringen. Und nachher die anderen Punkte mache ich ganz, ganz schnell. Der hat wirklich noch tief berührt. Ein Lehrer von mir, als ich noch nicht Pastor war, an der theologischen Ausbildung, ein Lehrer, der extrem engagiert war, hat gesagt, jetzt habe ich vor ein paar Wochen in der stillen Zeit gehört, habe gespürt, in seinem Freund geht es nicht gut. Ich meinte, der wohnt eher in der zweiten Hälfte, oberen Hälfte in Deutschland, in Gießen oder irgendwie so. Er hat das gemerkt, hat alle Termine, alle Schulungen, alles abgesagt, ist dort hochgefahren, ohne vorher anzuläuten, ist bei dem Freund vor der Tür gestanden und der Freund ist in Tränen ausgelöst gewesen. Sie haben das Gespräch gehabt, das Gebet miteinander weggegangen und so. Und er hat nachher gesagt, wenn du nicht gekommen wärst, wäre unsere Ehe jetzt auseinander. Und der Gegenwart Gottes Sorge geht in die Richtung, dass man lernen lassen, dass man hören und dass man das tun, was er sagt, dass man dem Sorge haben, wenn er zu uns kann reden, in unserem Alltag, es gibt nichts Cooles. Zweiter Punkt, wo man sollen, könnte drin wachsen, laut Nehemia, dass man suchen und rechnen mit Gottes Reden. Ich habe für mich noch aufgeschrieben, wo zu Herzen geht. Das heisst, das Wort Gottes, die Bibel hat das Volk Gottes dermaßen berührt, dass sie nachher 3 Stunden lang Buße haben. Sie haben Gott alles gesagt, was nicht in Ordnung war und haben gesagt, wir wollen uns ändern. Das hat ihr Herz so berührt, dass das etwas ausgemacht hat. Und so ist auch Gott. Wenn Gott tritt in unser Leben hier oder durch uns, persönlich oder als Gemeinde, zu anderen, dann passiert etwas. Das Wort Gottes hat Kraft. Und das Dritte ist, dass wir Buße tun. Das Volk Gottes hat Buße getan. Die sind so erschüttert gewesen, dass sie gesagt haben, ich will mein Leben ändern. Und ich glaube, wenn wir wachsen wollen, geht es immer einher, dass neue Sachen kommen und wir aber auch merken in dem hinein, wir machen Fehler. Und ich sage das jetzt an dieser Stelle ganz bewusst, weil wir haben, in den letzten Jahren haben wir bauen miteinander, wir haben uns gerungen, es haben einzelne Leute von uns und seit 2 Jahren auch ich uns eingebracht, uns engagiert, wir haben Sachen wollen, zu Recht, wo Gott uns aufs Herz gelegt hat und manchmal haben wir auch Sachen dann gesagt und gemacht, wo die Art und Weise nicht gut war und so weiter, weil wir einfach wollen was erreichen. Wenn wir so glauben, dass wir mutig Risiko auf uns nehmen und ich hoffe, dass das nicht das letzte Risiko ist, wo wir auf uns genommen haben als Gemeinde jetzt mit dem Neubau, dann hat das immer auch mit dem zu tun, dass in diesen Wachstumsschmerzen, Lebendigkeitsschmerzen, dass wir auch Fehler machen, dass wir verletzen. Dass wir hinterher merken, oh, vielleicht wäre es gleich anders besser gewesen. Oh, vielleicht hätte man, das glaube ich zwar nicht, eine Mauer müssen anders bauen. Oder eine Mauer weglassen. Oder was auch immer. Da wird dann Architekt seine Herausforderungen. Ja, es wird Sachen geben. Jetzt ist aber der Punkt, was machen wir mit dem? Und da drin möchte ich einfach sagen, nicht bloß für heute, sondern auch für morgen. Nicht bloß für dieses Jahr, auch für das nächste Jahr. Nicht nur für das nächste Jahr, sondern auch für das übernächste Jahr. Lasst uns leben mit dem, dass wir auch anderen verzeihen können, dass wir Fehler eingestehen können und dass wir lernen aus diesen Sachen. An dieser Stelle habe ich mir aufgeschrieben in meinem Skript, wen hast du das letzte Mal gesagt, es tut mir leid? Da müssen nicht alle antworten. So, könnt ihr mehr Partner sagen oder so? Seit ich Prediger bin und gefühlt, seit ich da bin, muss ich das keinem viel sagen. Und ich glaube, grundsätzlich ist es ein gutes Zeichen, respektive anders gesagt, wenn wir nachstudieren und sagen, ja, da im 92. habe ich mal müssen. Dann sind wir entweder vollkommene Menschen oder extrem menschenscheuch, das heisst, wir sind nie mit Menschen zusammen, oder wir haben vielleicht 1, 2, 3 kleine blinde Flecken. So. Aber es tut so etwas von gut, wenn man sich entschuldigt. Eine happige Entschuldigung, die happigste Entschuldigung, die ich mal machen musste, werde ich nicht mehr vergessen, ist, wo ich meine Frau am Mittagstisch, wo die Kinder noch ein bisschen waren, am Tisch ein bisschen angefahren habe mit Wort. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und habe gemerkt, das war jetzt nicht okay gewesen. Die Kinder haben sowieso mitbekommen und ich habe mich vor den Kindern entschuldigt für das. Eigentlich war ja das nicht happy gewesen, weil das müsste ja locker flockig sein. Also, aber ich habe gemerkt, das hat mich trotzdem mal etwas gekostet. Heute würde ich es locker machen, weil die Kinder sind ja nicht mehr daheim. Nein, ist egal. Also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und der letzte Punkt, oder? Bei diesen 3 vorher, die wir hatten, wo man sagen, das hat Israel ja auch probiert. Gerade da mit der Buße. und Umkehr, oder? 3 Stunden lang haben die Busse da wirklich das tief gegangen. Und wie lange hat es gehalten? Ich würde sagen, okay, Wachstum heisst, es kommt immer mal wieder. Aber bei ihnen war es effektiv nicht ein Wachstum gewesen. Jetzt, ich glaube, ein Hauptschlüssel, warum es eben kann gelingen, dass wir im Wachstümlichen bleiben und nicht in der Wellenbewegung, ist der, dass wir den Fokus haben und behalten auf Jesus und auf seine Pläne. Das ist für mich der Schlüssel. Ich glaube, dass das uns vielleicht nicht immer bewusst ist oder so vor Augen, aber ich glaube, wenn wir immer wieder an den Punkt kommen, dann sagen, was ist jetzt genau das Ziel von unserer Kirche? Keine Fensterläden haben oder rote? Ich wäre für rote, aber wir haben jetzt keine. So. Was ist wirklich wichtig? Wichtig ist da, dass Gottes Gegenwart in unserer Mitte wohnt. Wichtig ist da, dass wir nicht stehen bleiben, sondern lebendigen Glauben haben. Wichtig ist da, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Wichtig ist da, dass unsere ganze Region durch unsere Gemeinde gesegnet wird. Ein Segen erlebt, Heilig erlebt. Wichtig ist da, dass Jesus bekannt wird und durch da nebenbei auch unser Neulandzentrum, weil dort wirkt scheinbar Jesus sogar noch Wunder. Der Fokus auf Jesus und auf seine Pläne. Und das bedeutet, dass wir einfach alles daran setzen, dass wir den Himmel auf Erde bringen, um eines von meinen Lieblingssätzen zu bringen. Dass wir alles daran setzen, den Blick zu haben, was wird Jesus, und aber auch alles daran setzen, den ganz praktisch zu sagen, wie würde jetzt das Jesus machen? Wie sieht das aus? Was wäre eine himmlische Kultur? Und ich glaube nicht eine fehlerlose Kultur, sondern eben Kultur, die verzeihen kann. Eine Kultur, die nach dem Verzeihen auch wieder vergessen kann. Eine Kultur, die immer wieder sagt, das Wichtigste ist eigentlich Jesus. Und so weiter. Da, diese Kultur. Und an dieser Stelle, da hat mich schon lange beschäftigt, vielleicht sogar schon bevor ich vor 2 Jahren auf Buchs gekommen bin, aber das ist eins auf meinem Herzen, ist, und das ist so richtig aufgeploppt jetzt. Und vielleicht passt es noch halb da dazu. Aber ich habe gesagt, Jesus, da muss ich jetzt einfach sagen, ich wünschte mir, und das ist jetzt für uns als Gemeinde intern, ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass wir eine Gemeinde sind, von Leitern und Mitarbeitern, die alles daran setzen, dass die anderen können wirken. Dass wir nicht Leiter sind, die bewahren und die schauen, dass alles immer gleich und sauber bleibt, sondern dass wir sagen, alles, was wir machen, ist, wir wollen, dass andere unterstützt werden durch mich. Wir wollen, mit dem, was ich jetzt mache, will ich in einer Gruppe oder anderen dienen. Ich möchte gerne, dass sie können eigenständig, möglichst cool wirken mit Sachen, die ich dann gar nicht mehr im Blick habe. So. Das wünsche ich mir von Herzen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus gemacht hat. Er setzt alles daran, dass jeder von uns das leben kann, was er denkt hat. Yes, es gibt noch viel zu sagen, aber ich sage jetzt Amen, weil wir haben ja noch viel Zeit und im Neubau dann doppelt viel Zeit. Vielleicht so ein allerletztes Kurzwort. Um den vierten Punkt ein bisschen abzuschliessen. Ein Pastor, den ich auf dem Jakobsweg, ich bin, ich weiß gar nicht mehr, 700 Kilometer gelaufen, 1,5 Monate lang. Ich habe einen Mann getroffen, wo ich gesagt habe, ich bin der Michael. Er hat gesagt, ich bin auch der Michael. Er hat gesagt, ich bin Pastor. Ja, ich bin auch Pastor. Ich bin in der Schweiz. Und er in Bornholm, in Dänemark. Und er hat mir gesagt, hey, es ist so cool, Pastor zu sein, weil es ist so einfach. Es ist sowas von einfach Gemeindebau. Er hat gesagt, jetzt muss man aber verraten. Er hat gesagt, es gibt eigentlich nur einen Satz. Ich habe es dort mal nicht so einfach empfunden. Heute, ja, ist egal. Auf jeden Fall sagt er, er hat einen Satz. Make Jesus smile. Wenn jeder Einzelne das Ziel hat, und wir als Gemeinde Jesus zum Lächeln bringen, wenn wir alles daran setzen, dass er sich freut über uns, und wenn unser höchstes Ziel ist, das, was ich jetzt mache, das, was ich jetzt rede, das, was ich jetzt organisiere, das, was ich jetzt plane, wenn das hilft, dass ich dann Jesus wie im Geist sehe lächeln, weil er sich freut. Und wenn das unser absolutes Ziel ist, Gemeindebau ist einfach. Wachsen ist einfach. Amen. Ich will noch beten, und vielleicht ist jetzt gerade dran für euch, wenn ihr Sachen merkt, auch da muss ich etwas ablegen. Ich muss jemandem verzeihen oder ich muss mich entschuldigen. Dann nimm das jetzt geistig in deine Hände, leg es Jesus her, und ich bete dafür. Jesus, du siehst, was in meinen Händen ist. An Unvollkommenheit, an Fehler. Sachen, die ich anderen anträge oder wo ich schuldig geworden bin. Du siehst jetzt genau das, was ich in den Händen habe. Und du stehst jetzt vor mir. Er steht jetzt vor dir. Und Jesus sagt dir nicht, wie kannst du nur? Jesus sagt nicht, ganz, ganz schlimm. Jesus spricht dir zu, ich bin für das am Kreuz gestorben. Und weisst du noch was? Ich bin für das auferstanden. Dein Geist lebt in dir. Er hilft dir, Sachen abzulegen. Er hilft dir, mutig anderen zu verzeihen. Er hilft dir, dich zu entschuldigen. Und ich will dir danken, sagen Jesus. Danke viel, viel mal, dass wir von dem leben dürfen. Danke, dass du da wegnimmst, was mich beschäftigt. Und dass du mir hilfst, den nächsten Schritt zu gehen. Und Herr Jesus, ich bitte dich für uns als Gemeinde, schenk, dass wir alles dran setzen, dich im Fokus zu haben und das, was du willst haben. Hilf uns zu hören, was du willst tun, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Und gib uns den Mut, nur das zu tun, was du sagst. Und Herr Jesus, es wäre so cool, wenn du würdest lächeln über mein Leben und über uns als Gemeinde, weil du Freude hast an dem, was wir machen. Und ich glaube, dass du lächelst. Du freust dich, dass wir zusammen sind, dass wir weiterziehen, dass wir Neues anpacken. Danke, Jesus. Amen. Amen.